Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute alles inklusive. Das Surprise untersucht den Stand der Barrierefreiheit in der Schweiz.
Vor noch nicht allzu langer Zeit wollte ich mit einem Freund im Rollstuhl ins Opernhaus. Um die Plätze wollte er sich kümmern. Und das gestaltete sich als Spießrutenlauf. Auf der Webseite fand er keine Informationen zu Tickets für Rollstuhlplätze. Seine Anfragen über das Kontaktformular blieben unbeantwortet. Anstatt sich nach der Arbeit in Ruhe darum zu kümmern, musste er zum Telefon greifen. Das Anrufzeitfenster beträgt gerade mal 4 Stunden pro Tag. Frustriert nahm er sich die Zeit, per Mail auf die Missstände hinzuweisen. Warum kann ich die Tickets nicht online bestellen? Warum muss ich gefühlt ewig in der Warteschleife warten, um dann plötzlich abgehängt zu werden? Die Antwort blieb nicht aus. Vielen Dank für Ihr Mail, das wir mit Interesse gelesen haben. Dann der Hinweis, Informationen über Buchungen für Menschen mit Einschränkungen finden Sie in unserem Saisonprogramm auf Seite 218 und ebenso auf unserer Webseite hier. Dazu ein Link, der auf eine Seite führt, auf der es gar nicht um Tickets geht. Der Freund, selbst in der IT tätig, hat am Schluss seines Schreibens darauf aufmerksam gemacht, dass die gesamte Webseite, prüft man sie über ein Web Accessibility Evaluation Tool wie Wave, das Thema Barrierefreiheit komplett ignoriere. Auf diese Generalkritik wurde nicht eingegangen. Stattdessen folgten folgende freundlich klingende Worte: Es freut uns, wenn wir auch in einem künftigen Fall Ihren Wunsch direkt am Telefon entgegennehmen und verarbeiten könnten. Sehr ärgerlich, vor allem weil das Opernhaus mit beachtlichen 90 Millionen Franken subventioniert wird, Steuergelder, zu denen der Freund ebenfalls beiträgt. Eine barrierefreie Webseite könnte man sich damit problemlos leisten. Wir haben dann doch noch Tickets bekommen. Davor gingen wir essen. Der Eingang zum Hiltl in der Nähe hat zum Glück keine Treppenstufen. Netterweise waren andere Gäste bereit, den Tisch zu tauschen. Mit Rollstuhl war nur der vorderste erreichbar. Das Essen selbstständig schöpfen? Nein. Das Buffet ist zu hoch. Dann ab in die Oper. Den Haupteingang benutzen? Nein. Treppenstufen. Der Weg führte durch einen Nebeneingang. Die Jacke an der Garderobe abgeben? Nein, auch dort Treppenstufen. Ein Getränk an der Bar? Nein, der Tresen ist mit Rollstuhl zu hoch, Sitzgelegenheiten auf Augenhöhe gab es nicht. Der Abend war für mich spektakulär, aber nicht in erster Linie wegen der Oper. 22% der Schweizer Bevölkerung gelten laut Bundesamt für Statistik als Menschen mit Behinderungen, also jede 5. Person. 340.000 Menschen sind in ihrem Alltag stark eingeschränkt. Körperlich, psychisch oder geistig oder beides. Einschränkungen des Geh-, Seh-, Hör- oder Sprechvermögens. Alles sehr divers. Wie lebt es sich in der Schweiz mit Beeinträchtigung? Wie lebt die Schweiz Inklusion? Das Leben von Menschen mit Behinderungen ist der Themenschwerpunkt im Heft Nummer 627 des Straßenmagazins Surprise. Lea Stuber ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Lea Stuber, ihr habt im Surprise eine Schwerpunktnummer gemacht, für die ihr gesprochen habt, mit etlichen Menschen mit Behinderungen. Und wenn ich das so lese, das sind gleich 4, 5 Artikel, Interviews, Reportagen und so weiter, dann scheint es mir so zu sein, dass eigentlich allen, die da zu Wort kommen, scheint gemeinsam zu sein, dass sie gerne ein so weit wie möglich selbstbestimmtes Leben führen wollen. Ist die Zusammenfassung einigermaßen kurz, aber korrekt? Und wenn das so ist, wie geht's euren Gesprächspartnerinnen damit in der Schweiz? Wie wohl fühlen sie sich hier in ihrem Leben?
Ja, ich würde sagen, so kann man das gut zusammenfassen. Und es ist wahrscheinlich auch ein sehr menschlicher Wunsch, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen, als Mensch mit oder als Mensch ohne Behinderung. Und für diese Surprise-Ausgabe haben wir uns konzentriert auf 4 Bereiche. Wir haben uns angeschaut die Mobilität, das Wohnen, Die Freizeit ein Beispiel von Sportveranstaltungen, und dann haben wir auch noch in den Kulturbereich geblickt. Vielleicht kann man sagen, bei allen diesen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, nimmt das Thema der Behinderung mehr Platz in ihrem Leben ein, als sie eigentlich gerne hätten, weil sie eben, wenn sie alleine wohnen wollen, ist das mit Aufwand verbunden, wenn sie unterwegs sind, geht das nicht immer ohne Hilfe. Und trotzdem auch, das sagt zum Beispiel Edwin Ramirez, das ist eine non-binäre Künstlerin in Zürich. Edwin Ramirez ist im Rollstuhl, das ist die Behinderung, die Edwin Ramirez hat. dass trotz der Herausforderungen und Hürden die Behinderung ja nicht das einzige Thema ist, das ihn als Person ausmacht.
Ja, aber kann man dann sagen, dass wenn die Selbstbestimmung so wichtig ist oder dieses eben möglichst wenig damit konfrontiert zu werden, dass man aus Sicht von manchen vielleicht ein Problemfall ist, sich dafür einzusetzen und den Alltag so zu leben, auf der Suche nach dieser Selbstbestimmung, erleben die das eher als Kampf, würdest du sagen? Oder erleben die das so, dass sie doch in der Schweiz verschiedene Einrichtungen an einem Strang ziehen?
Ich bin da ein bisschen zurückhaltend auch, weil ich ja jetzt als Mensch ohne Behinderung darüber spreche, wie es Menschen mit Behinderungen geht. Menschen mit Behinderungen, das ist keine homogene Gruppe. Also da findet man ja alle Meinungen und Erfahrungen. Jetzt einfach basierend auf den Texten und darauf, was die Menschen gesagt haben, ist, glaube ich, kein Entweder-Oder. Also alle betonen immer wieder irgendwie, dass es anstrengend ist, sich immer wieder einsetzen zu müssen für eigentlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten. Beispielsweise eben, wenn es darum geht, eine Sportveranstaltung besuchen zu können, dass man da irgendwelche Kämpfe führen muss. Und gleichzeitig auch zu merken, dass man nicht alleine ist, gibt dann auch eben wieder Energie und zu merken, hey, okay, es ist vielleicht auch möglich und ich muss mich da einsetzen. Oder es lohnt sich auch. Also das sagen zum Beispiel auch die beiden Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die jetzt alleine wohnen. Die waren vorher beide in einer Wohngruppe und vorher war das eigentlich bequemer und trotzdem ist das die richtige Entscheidung.
Also wir werden sicher noch dazu kommen, dass es eben eine immense Bandbreite von Menschen gibt, über die ihr da schreibt, weil du gesagt hast, sie freuen sich auch, wenn sie feststellen, dass sie nicht alleine sind. Gibt es denn zwischen Menschen, die jetzt unterschiedliche Behinderungen haben, gibt es einen Austausch untereinander?
Edwin Ramirez spricht im Interview von diesem Austausch, den es gibt und der auch sehr wichtig ist. Das ist auch etwas, was Edwin Ramirez als etwas Hoffnungsvolles bezeichnet, dass gerade jüngere Menschen sehr offen sprechen über ihre Behinderung, aber auch vielleicht über ihr Schwarzsein oder über ihre Queerness und dass es dann auch daraus über diese Ähnlichkeiten, aber vielleicht auch unterschiedlichen Erfahrungen, die man macht, dass es auch eine Verbundenheit gibt, die dann schlussendlich auch Solidarität und Gerechtigkeit ermöglicht. Also ich glaube, was ich mitgenommen habe aus diesem Gespräch ist auch, dass viele Menschen mit Behinderung, die in die Öffentlichkeit kommen, zuerst mal irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich erklären und vielleicht auch erklären, weshalb sie jetzt diesen Platz haben. Und Edwin Ramirez macht seit 11 Jahren Theater und Kunst und hat in dieser Zeit auch eine Entwicklung durchgemacht und sagt inzwischen auch, Behinderung ist nicht das einzige Thema, das mich interessiert und ausmacht. Ich mache auch Kunst über ganz andere Themen. Und ich glaube, das ist ja in diesem Thema, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, dass es wie es gibt sozusagen diesen politischen Kampf für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und gleichzeitig ist das ja für viele Menschen nicht alles, was sie ausmacht. Also sie haben ja auch eben Interessen wie Fußball oder sei es eben die Kunst.
Jetzt ist natürlich der politische Kampf oder die Politik, die sich darum rankt, was uns im Hörkombinat schon besonders interessiert. Und wenn man jetzt mal auf die ganz große Politik schaut, dann hat die Schweiz die Behindertenrechtskonvention der UNO unterzeichnet. Und nun hat aber, da berichtet sie auch, ein Ausschuss der UNO Mängel in der Umsetzung dieser Konvention festgestellt. Was wird da hauptsächlich kritisiert an der Schweiz?
Ein wichtiger Punkt, der Kritik auslöst, bezieht sich auf das Wohnen. Da fordert eigentlich dieser Ausschuss, dass die Schweiz das Wohnen von Menschen mit Behinderungen, dass es eine Verschiebung geben sollte. Stand jetzt ist immer noch ein sehr großer Teil von Menschen mit Behinderungen leben in Institutionen, in Wohnheimen, Wohngruppen. Das widerspricht aber der UNO-Behindertenrechtskonvention, weil diese will eigentlich, dass alle Menschen mit Behinderungen selber wählen können, wo und wie sie leben. Das bedeutet jetzt für die Schweiz, sie sollte eigentlich die Institutionen zurückbauen und dann dieses Geld in diese Richtung verschieben, dass Menschen damit selbstbestimmt leben können. Und es ist ja für Menschen mit Behinderungen aufwendiger, selbstbestimmt leben zu können, als für Menschen ohne Behinderung. Das heißt, es müssen die Unterstützungsangebote bereitgestellt werden, die sie brauchen. Eigentlich ist ja jetzt auch die Inklusionsinitiative, die eingereicht wurde und über die wir bald abstimmen, eine Reaktion darauf, dass eigentlich die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention noch ungenügend umsetzt.
Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Subjektförderung. Das bezeichnet eben genau das, dass nicht Institutionen gefördert werden, sondern die Individuen. Und da gibt es ein Modell, wo zum Beispiel Personen, die selbstständig in einer Wohnung leben, aber betreut werden für gewisse Sachen, dass die dann zu den ArbeitgeberInnen werden von denen, die sie betreuen. Was bedeutet das konkret und ist das eine Richtung, die auf Anklang stoßt bei den Betroffenen?
Grundsätzlich sicher. Also so die Stoßrichtung dieser Idee entspricht ja eigentlich genau dem, was in der UNO-Behindertenrechtskonvention steht und was ja eben jetzt die Schweiz machen sollte. Die konkrete Umsetzung zeigt sich, ist halt doch für viele Menschen eine Herausforderung, weil konkret ist die Idee, wenn jemand mit einer Behinderung selbstständig wohnen möchte und vorher vielleicht in einer Institution war, dann war das vorher einfach klar geregelt, das Geld kann beantragt werden beim Kanton und geht dann zu der Institution. Und wenn dann eine Person selber leben will, in einer eigenen Wohnung, muss sie dieses Geld beantragen. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und das ist eine der Probleme vielleicht, dass das Geld eigentlich meistens nicht ausreicht. Also das hat auch eine Studie gezeigt von der Berner Fachhochschule, das war 2024, dass die finanzierten Leistungen nicht ausreichen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dann das, der nächste Punkt, beispielsweise sagen wir eine Person mit Rollstuhl, die braucht eine rollstuhlgängige Wohnung. Und ich meine, eine Wohnung finden ist schon durchschnittlich sehr schwierig, das wissen wir alle. Und wenn dann nur Wohnungen in Frage kommen, die auch rollstuhlgängig sind, also das ist nochmals viel schwieriger. Und dann der dritte Punkt ist dann eigentlich diese Form von Assistenzbeiträgen, wenn dann die Person eine eigene Wohnung hat und dann kann sie mit diesem Geld Assistenzpersonen anstellen, die sie dann unterstützen bei dem, was sie braucht, sei es bei der Pflege, beim Aufstehen, bei der Zubereitung des Essens, also alle diese alltäglichen Aufgaben. Wenn ich mir das vorstelle, ich wäre jetzt Chefin und würde dann Assistenzpersonen anstellen, ich wäre ja komplett überfordert mit, ja, was muss ich da machen bezüglich Personalführung und Buchhaltung? Also das ist ja nicht ohne. Und da werden sicher auf der einen Seite die Menschen zum Teil allein gelassen. Also es gibt Angebote und auch Stiftungen, die dann Menschen unterstützen und sie da heranführen. Aber es ist halt nicht flächendeckend und nicht Standard. Hinzu kommt auch eigentlich, diese Assistenzbeiträge sind eigentlich für Menschen mit körperlichen Behinderungen, ist das ein Modell, das geht, aber Menschen, die kognitive Behinderungen haben, da ist es eben wie zu hochschwellig und dafür braucht es andere Formen, beispielsweise das Modell der ambulanten Wohnbegleitung.
Wie unterscheidet sich denn dieses Modell der ambulanten Wohnbegleitung von diesem ArbeitnehmerInnen-Modell?
Beim Modell der ambulanten Wohnbegleitung wohnt eine Person in einer eigenen Wohnung und wird aber immer wieder von Fachpersonen begleitet. Das heißt, vielleicht einmal in der Woche kommt eine Sozialarbeiterin vorbei und bespricht alltägliche Dinge, bei der die Person Unterstützung braucht, sei es, keine Ahnung, Müll recyceln, E-Mails verschicken. Dort ist die Person nicht die Chefin, sondern das läuft dann über die Kantone. Da gibt es auch wieder große Unterschiede in den Kantonen. Beispiel Basel-Stadt und Basel-Land gibt es die Behindertenhilfe, heißt das. Und dann eben läuft die Finanzierung über die Behindertenhilfe und die Ergänzungsleistungen.
Wenn du sagst, es gibt so große Unterschiede zwischen den Kantonen, stellt es sich öfter mal als Problem heraus, wenn eine Person mit Einschränkungen den Wohnkanton wechseln will?
Ja, ich glaube, diese Unterschiede in den Kantonen zeigen irgendwie, wo die Schweiz da steckt in diesem Paradigmenwechsel von der Objektfinanzierung hin zu der Subjektfinanzierung. Kanton Zürich hat das schon umgesetzt, die beiden Basel auch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wieder aufwendig wird, wenn man tatsächlich den Kanton wechselt.
2014 war es, als die Schweiz die erwähnte Behindertenrechtskonvention, die BRK, ratifizierte. Sie verpflichtete sich damit, die darin festgeschriebenen Menschenrechte umzusetzen. 8 Jahre später sah die Schweiz sich auf Kurs. Doch der Dachverband der Schweizer Behindertenorganisationen Inclusion Handicap sah das anders. Im Schattenbericht zur ersten UNO-Überprüfung 2022 lautete das Fazit: Die Anforderungen der BRK sind bei weitem nicht erfüllt. Es fehlt an einer Strategie, an einem Aktionsplan. Die wichtigsten Baustellen: selbstbestimmtes Leben, Bildung, Arbeitsmarkt. Wie wir gehört haben, wer selbstständig wohnen möchte, findet kaum Unterstützung. Der Zugang zum IV-Assistenzbeitrag ist mit hohen Hürden verbunden.
Thema Schule. Kinder mit Behinderungen werden mangels Ressourcen und Personal in der Regelschule nach wie vor in Sonderschulen unterrichtet. Eine separative Beschulung ist allermeist unumkehrbar. Sie führt in ein Leben in der Segregation. Der Bund erachtet sich aufgrund der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen als nicht zuständig. Und auch in der Berufsbildung ist Inklusion kaum Realität. Weiter geht es mit dem Thema Arbeitsmarkt, wo Menschen mit Behinderungen vom offenen Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossen sind. ArbeitgeberInnen sind gesetzlich nicht verpflichtet, sie anzustellen. Angepasste Stellen fehlen. Stattdessen existiert ein staatlich subventionierter Sonderarbeitsmarkt mit tiefen Löhnen ohne Perspektive. Die Schweiz sieht sich als fortschrittlicher Rechtsstaat, doch in zentralen Bereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen und nicht zuletzt der Justiz klaffen dem Bericht zufolge massive Lücken. Lücken, die teils verfassungsrechtlich verankert sind. Und die Bereitschaft, sie systematisch zu schließen, eher gering. Es gibt also noch vieles nachzuholen. Im September 2024 wurde die Inklusionsinitiative eingereicht.
Du hast die Inklusionsinitiative schon angesprochen, die in den nächsten 2 Jahren zur Abstimmung kommen soll. Der Bundesrat hat dazu Stellung genommen und gesagt, die Anliegen darin sind unbestritten, richtig, hat aber dennoch einen Gegenvorschlag ausgearbeitet und da sagen jetzt die InitiantInnen der Initiative, dass dieser Gegenvorschlag unbefriedigend ist. Woran stoßen die sich an diesem Gegenvorschlag?
Ein Punkt ist jetzt auch wieder das Wohnen. Eigentlich will die Initiative die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Und in Bezug auf das Wohnen sagen die Initiantinnen, dass der Gegenvorschlag ungenügend ist. Also es hat keine verbindlichen Grundlagen, die wirklich garantieren würden, dass dann Menschen mit Behinderungen tatsächlich selber wählen können, wo und wie sie leben wollen. Und eben das wäre ja genau das Ziel.
Heißt das, das sind eher dann so Kann-Sätze und Initianten haben das Gefühl, das ist zu schwammig und sie hätten es gern griffiger?
Wahrscheinlich ist das auch wieder ein Beispiel von, man muss für jeden noch so kleinen Schritt einfach sehr stark kämpfen, dass man wirklich bekommt, was es braucht. Es gab nämlich auch ein offener Brief, den ich glaube über 4000 Menschen unterzeichnet haben und der hat sich an die Kommission gerichtet für Wissenschaft, Bildung und Kultur, also die Kommission vom Nationalrat, die im Moment die Detailberatung macht und das zeigt eben auch, dass es wieder Druck braucht, damit das dann am Schluss nicht wieder verwässert wird.
Jetzt, wenn du vorher gesagt hast, man stößt bei dieser Subjektförderung, bei diesen Betreuungsmodellen daheim auch auf finanzielle Probleme, heißt das, dass diese Art der Betreuung teurer ist als die Betreuung in Institutionen?
Ehrlich gesagt, so diesen Überblick, also diese Rechnung, habe ich mir gar nie gemacht. Ich kann mir vorstellen, rein aus staatlicher Sicht gedacht, nationale Ebene oder dann auch die Kantone, ist es vielleicht einfacher, wenn man einfach weiß, man kann dieses Geld zu den Institutionen geben und die machen dann damit, was es braucht. Und hingegen, wenn man jeden Fall einzeln abklären muss, ja, ist das ja auch mit Aufwand verbunden. Und das eine Beispiel auch aus dem Text, die Frau hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die hat 150 Stunden im Monat zugesprochen bekommen an Assistenzbeiträgen, das ist das Maximum. Aber das war erst nach mehreren Anläufen. Also schon von ihrer Seite her brauchte es extreme Ausdauer. Und dann wurde dann Geld nochmals wieder abgezogen. Es ist ja kompliziert und aufwendig. Und das ist auch wieder einer der Kritikpunkte, dass von diesen Assistenzbeiträgen dann wieder Gelder abgezogen werden und dass es am Schluss nicht reicht, um damit wirklich selbstbestimmt leben zu können. Und das sagt auch die Frau im Text, sie geht jedes Wochenende zu ihren Eltern, weil die 3 Assistenzpersonen, die sie sich leisten kann, die können halt nur Montag bis Freitag abdecken.
Ja, jetzt ist das ja mit dem Geld natürlich so eine Sache. Man kann ja und sollte vielleicht auch Diskussionen darüber führen, wie der Staat woher Geld bekommt und wofür er es ausgibt. Aber es ist schon so, wenn man auch von dieser riesen Bandbreite, von der du vorher gesprochen hast, es hat natürlich jemand, der im Rollstuhl sitzt, völlig andere Bedürfnisse bzw. stößt auf andere Schwierigkeiten, wenn er selbstbestimmt leben will, als jemand, der zum Beispiel gehörlos ist. Ist sowas auch Teil der Initiative, wie da die Maßnahmen für dieses selbstbestimmte Leben finanziert werden sollen?
Soweit ich das überblicke, bleibt die Initiative ja relativ auf einer sehr allgemeinen Ebene. Das ist sicher eine der Schwierigkeiten bei diesem Thema, weil oder man muss ja so stark ausdifferenzieren, weil die Situationen und Erfahrungen so unterschiedlich sind. Und das macht es ja, also es wird einfach schnell kompliziert.
Um noch beim beliebten Thema Geld ein bisschen zu bleiben, ein sehr interessanter Typ oder ein interessantes Paar, kann man ja vielleicht sagen, ist Tito, mit dem du gesprochen hast, dessen Freundin auf einen Rollstuhl angewiesen ist und die sehr viel gemeinsam unternehmen, offenbar. Und der hat dann eben mit euch über Mobilität gesprochen und welche Probleme da bei welchem Unternehmen aufgetreten sind. Und die Verkehrsbetriebe Basel hat er aber insbesondere gelobt, dass da immer Bereitschaft ist, auch wenn es sozusagen so spontan zu irgendwelchen Problemen kommt, zu helfen und so weiter. Sagt aber auch gleichzeitig, naja, das ist halt Basel, in Basel gibt es halt viel Geld. Ist Basel in Bezug auf Inklusion, würde ich sagen, eine Vorzeigestadt und kann man dieses Basler Modell auf den Rest der Schweiz übertragen?
Wahrscheinlich kann man sicher sagen, eben, dass in einer Stadt wie Basel mehr gemacht wird als anderen Orten. Gleichzeitig frage ich mich, können wir, wenn es um Barrierefreiheit geht, überhaupt von einer Vorzeigestadt sprechen? Weil wenn man wirklich so grundsätzlich sich das Thema anschaut und auch international das vergleicht, dann bekommt die Schweiz immer wieder die Rückmeldung, dass es eigentlich viel zu tun gibt, dass andere Länder weiter sind. Und gerade jetzt auch, wenn wir Basel anschauen und die Mobilität, eben es gibt viel, das gut läuft und das muss, kann man ja auch anerkennen. Und gleichzeitig ist ja auch in Basel, wenn man mit dem Tram unterwegs ist, man kann nicht an jeder Station aussteigen. An manchen Stationen braucht es dann eben eine Rampe. Also auch da ist es viel aufwendiger, mit Rollstuhl unterwegs zu sein, als zu Fuß beispielsweise. Das Behindertengesetz hätte ja eigentlich vorgeschrieben, dass bis Ende 2023 alle Bahnhöfe in der Schweiz barrierefrei sein sollten und dieses Ziel wurde nicht erreicht. Also es sind ja 60% barrierefrei und das Ziel ist bis 2028, dass es 70% sind.
Relativ bescheidenes Ziel kommt mir jetzt so vor.
Ja, wenn man bedenkt, ich meine, jetzt sind auch schon 3 Jahre vergangen bald und für uns ist das vielleicht eine abstrakte Diskussion, aber eben alle Menschen, die darauf angewiesen sind, dass man barrierefrei unterwegs sein kann, die stoßen ja dann immer wieder an eben Hürden und brauchen dann Übergangslösungen, dass es irgendwie Personal die Rampe bereitstellt, dann muss man früher beim Zug sein. Also es ist wie eine ganz andere Art von unterwegs sein und reisen.
Ja, die schildern ja auch viele so sehr praxisnahe Vorfälle oder Anekdoten erzählen sie aus ihrem Leben, aus ihren vielen Reisen, die sie unternehmen. Mhm. Und mir ist klar, also es ist extrem, stelle ich mir vor, frustrierend, wenn da ein Zug, den man nehmen will, angekündigt ist, der hat dort und dort einen barrierefrei zugänglichen Waggon, dann kommt der Zug und das stimmt einfach nicht. Mhm. Andererseits auch klar, es ist nicht das Einfachste von der Welt, im ganzen Land ein riesiges Zugsystem zu unterhalten, aber wenn man sowas garantiert, dann müssen sich die Leute auch darauf verlassen können. Bei anderen Sachen verstehe ich beide Seiten besser, etwa bei dem Fall, wo eine Sehbehinderte mit ihrem Blindenhund an eine gut besuchte Sportveranstaltung eines immer gut besuchten Sportclubs gehen wollte und sie hat dann den Hund nicht mit hineinnehmen dürfen. Sie konnte nur mit einer Person hinein, die ihr dann geholfen hat und das will sie halt nicht, weil das schon der erste Schritt weg ist von dieser Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite wäre ich ein Stadionbetreiber, hätte vielleicht auch wenig Ahnung davon, wie Blindenhunde ausgebildet werden, würde ich mir auch denken, ui, ein Hund da in der Menschenmenge, das gibt ja Probleme, oder? Das sind sehr praxisnahe Fragen. Gibt es zu solchen Fragen einen Dialog in der Schweiz?
Ja, also ich weiß jetzt nur von dieser Frau, die du erwähnt hast, dass sie im Kontakt ist mit diesem Club und das ist dann immer so ein bisschen auf dieser individuellen Ebene, einzelne Menschen, die sich dann irgendwie etwas erkämpfen, dass vielleicht dann eben der Club sich Gedanken macht und dann doch irgendwie eine Lösung sieht, vielleicht ein Bereich, wo Hunde zugelassen sind, dass es nicht im ganzen Stadion ist. Ansonsten Dialog, ich meine, Beispiel Fußballliga oder Eishockeyliga, die sagen, wir sind dran, das ist ein Prozess, es gibt Maßnahmen, die werden wir umsetzen. Die Frage ist dann, ja, okay, wie werden diese Maßnahmen dann konkret aussehen, wann kommen die, ist ja schwierig abzuschätzen und klingt ja erstmal gut.
Es klingt gut, aber es klingt auch ein bisschen unverbindlich.
Genau,
ein
ja.
Wort, das wir schon mal hatten.
Kann ja alles bedeuten, genau. Und ich weiß nicht, ob vielleicht da eben auch die Schwierigkeit ist, du hast das ja auch angesprochen mit, okay, eben wie wichtig ist es denn wirklich für die Menschen dann eben eine Sportveranstaltung besuchen zu können mit Hund, also so die Verhältnismäßigkeit sozusagen. Und klar kann man das irgendwie diskutieren. Man muss aber auch sehen, dass ja eigentlich im Gesetz Behindertengleichstellungsgesetz steht, dass Sportveranstaltungen, die ein großes Publikum besuchen kann, das sind öffentlich angebotene Dienstleistungen und diese dürfen Menschen nicht aufgrund einer Behinderung diskriminieren. Und wenn man dieses Gesetz ernst nimmt, würde das dann ja heißen, okay, man muss eine Lösung finden, damit eine Person, die einen Führhund hat, trotzdem ins Stadion kann und dieses Spiel verfolgen kann.
Ja, und was ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, ist, dass es im Sinne der Behindertenrechtskonvention ist, wenn jetzt diese eine Frau, die eine Erfahrung gemacht hat, sich jetzt persönlich bei dem einen Club einsetzt. Das ist ja gut und recht und toll, dass sie das macht, aber das ist ja keine politische Lösung.
Genau, ja, es müsste ja dann Standard sein und dass es möglich ist und eigentlich Standard sein kann, zeigen auch eben andere Beispiele, wenn man ins Ausland schaut. Beispiel Premier League in England, da ja, ist dann viel mehr, gehört einfach dazu. Also es gibt zum Beispiel Gebärdensprache, DolmetscherInnen, auf jeden Fall Halbzeitinterviews oder alle Infos und Durchsagen. Wenn man in der Schweiz ja an einem Fußballspiel geht, so Dinge wie zum Beispiel, wenn man sich verpflegen will, ein Getränk holen, dass es gar keine Screens hat, wo steht, was es gibt. Und das macht es einfach viel aufwendiger für jemanden, der nicht hört. Es gibt auch Fanbeauftragte, die sind ansprechbar. Sprechpersonen für Menschen mit Behinderungen. Es gibt sogenannte Sensory Rooms. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Menschen, die schnell Reize überflutet sind und sich dann zurückziehen möchten. Oder auch, das bezieht sich auch auf Menschen, die eine Hörbehinderung haben, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man zum Beispiel ein Ticket kaufen will oder sonst irgendwelche Infos braucht vom Club, dass man da nicht einfach nur per Telefon anrufen kann, sondern dass es die Möglichkeit gibt, per Video und auch mit Übersetzung diese Gespräche zu führen. Und ja, ich finde das ja interessant, wenn man sieht, an anderen Orten gehört das einfach dazu. Das heißt, es ist ja jetzt nicht unmöglich.
Vielleicht jetzt noch zum Schluss. Was würdest du denn sagen insgesamt? Wir haben ja doch einige Kritik jetzt an der Schweiz gehört, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Wie weit ist die Schweiz in Bezug auf Barrierefreiheit aus der Sicht von den Personen, mit denen ihr gesprochen habt, aber auch vielleicht aus politischer Sicht?
Es gibt sicher in den letzten Jahren Verbesserungen, also sei es auch im Diskurs oder in der gesellschaftlichen Debatte, die auch irgendwie so eine größere Sensibilität hat für das Thema. Wobei ich frage mich auch, Edwin Ramirez spricht davon und das bezieht sich ja auf die Theaterszene in Zürich, die ist vielleicht auch nicht repräsentativ jetzt für die Schweiz, wenn es um dieses Thema geht. Wahrscheinlich würden jetzt alle GesprächspartnerInnen sagen, wir sind immer noch nicht genug weit und das kann nicht sein, dass es von einer einzelnen Person so viel Eigeninitiative braucht, damit sie zu dem kommt, was sie braucht, weil es ja gleichzeitig ganz viele Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Gründen diese Eigeninitiative nicht zeigen können. Und deshalb bräuchte jetzt eben auf politischer Ebene Lösungen, die wirklich nicht nur einer einzelnen Person das bieten, was sie braucht, sondern standardmäßig.
Es braucht Lösungen, und zwar für 1,8 Millionen Menschen, deren Rechte die Schweiz hier verletzt. Noch immer. Aber es tut sich was. Auch das Opernhaus Zürich hat inzwischen eine neue Webseite. Unter Service findet sich neu Opernbesuch mit Handicap. Da steht zum Beispiel dieser Hinweis. Die Garderoben sind nur über Treppen erreichbar. Wenden Sie sich bitte an das Opernhauspersonal, um Ihre Jacke an der Garderobe abzugeben. Online ein Ticket kaufen? Das scheint noch immer nicht zu funktionieren. Der Barrierefreiheitscheck über ein entsprechendes Tool ergibt not compliant. 68 Probleme müssten behoben werden, um dem internationalen Standard WCAG für Web Content Accessibility Guideline 2.2 zu genügen, nachdem sich auch der Kanton Zürich richtet. Außerdem der Vermerk, Ihre Website ist möglicherweise dem Risiko von Klagen wegen mangelnder Barrierefreiheit ausgesetzt. Ob man das Opernhaus verklagen könnte? Wer weiß. In anderen Ländern wäre das vermutlich bereits möglich.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.